Ich verprasst auch sehr viel Geld, um mir neue
Streichhölzer zu kaufen.
Feuerwerkskörper.
Feuerzeug. Anzünder.
Wunderkerzen.
Kaminanzünder.
Okay, ich werde diese Autorin eures Kids weiterleiten, weil sie schreibt Sachen.
Drama.
Carbonara. Ein Tisch in Wien, ein trashverliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's.
Die Welt voller Schicksale und Sehnsüchte und Intrigen. Die Welt voller Verlangen. Apropos Verlangen. Liebe Nora, liebe Asta, liebe Tatjana, hattet ihr schon einmal ein heimliches Verlangen?
Ja, klar.
Na klar, sag mal.
So geht's nicht.
Willkommen bei Drama Carbonara.
Ein heimliches Verlangen, wo man nicht fast nicht widerstehen kann und sich denkt, das ist so falsch. Ich muss es trotzdem tun.
Und du kannst es, ja genau. So ein Drang, vielleicht irgendein Drang, den du dir selbst nicht erklären kannst.
Ja, aber ich würde jetzt auch ungern drüber sprechen.
Das machen wir nachher.
Heimliches Verlangen.
Die Antwort ist ja, aber so, wir sagen es nicht. Ja.
Also nur sozial, aber nicht auf irgendwelche Tätigkeiten hin. Aber geheime soziale Verlangen total, kann ich nachvollziehen. Geheime Verlangen, irgendwas zu tun, eben, wie heißt, zu stehlen oder in irgendwelchen Handlungen zu machen oder so, nein.
Aber geheim sozial verstehe ich gerade nicht. Inwiefern?
Das geheimes Verlangen nach einem Menschen.
Ah ja, so. Ah, ja. Okay.
Aha, warum fragst du uns denn das, Jasmin?
Tja, danke, dass du fragst, Asta. Ich frage, weil es heute um eine ganz, ganz besondere Geschichte geht. Ich glaube, das haben wir noch nie gelesen. Und ich kenne auch niemanden, der sich offiziell geoutet hat, dass er gerne zündelt. Die Geschichte heute heißt, ich musste zündeln.
Ah, eine Pyromanin.
Org.
Genau, die Kategorie ist heimliches Verlangen, deswegen hast du das so gefragt. Und Petra S44 sagt, ich musste zündeln.
Mhm.
Und sie schaut dabei, es ist ein Foto der vollen Farbe. Ein Foto von einer dunkelhaarigen, zierlichen Frau, die so…
Mit schwarzen Spitze.
Ja, so, es schaut ein bisschen so düster, verrucht aus. Es soll so ausschauen. Im Hintergrund sind Kerzen.
Fällt euch auf, wir stehen auch am Tisch, hat zwei schwarze genau so Kerzen. Schwarze Kerzen. Ne?
Ja. Sie trägt schwarze Spitze, hat schwarze Haare, rote Lippen und schaut so direkt dem Leser, der Leserin ins Gesicht. Also… Sie schaut aber nicht aus wie ein gemeinböser Mensch. Schaut Nein. eher lieb aus.
Ihr habt da eine Geschichte beizusteuern aus unserer Familiengeschichte.
Ja, schieß los. Als mein Vater ein Kind war, war der ziemlicher Frotz. Er war berühmt-berüchtigt als ein schwieriges Kind, aber er hat halt dauernd gefrasst. Er war auf jeden Fall ein volles gefrasst. Er hat Tiroler Bauernkind gefrasst. Und eines
Für unsere
Tages,
deutschen HörerInnen ein Lausbub.
Lausbub, ein Schlingel.
Ein Bauernschlingel,
ja.
Genau, und die waren ja alle sehr frei und die konnten sich ja extrem frei bewegen. Die sind schon mit 3, 5 Jahren, haben die den ganzen Tag alleine verbracht, Feldwiesen, sind auf den Berg gegangen und sind irgendwie zurückgekommen und haben der Mutter nie davon erzählt. Also die waren einfach frei, ja. Und eines Tages, ich glaube, ich sag mal, er war 10 oder so, ist er mit dem Nachbarsbuben, hat er beschlossen, dass sie zündeln. Und die haben, und in der Mitte unseres Dorfes liegt so ein großer Hügel und haben diesen ganzen Hügel in Brand gesetzt.
Oh, wow.
Ja, das Dorf niedergefackelt. Genau, es konnte gerettet werden. Und die Mutter des Nachbarjungen, die war aber damals schon irgendwie so ein bisschen… wie soll ich sagen, pädagogisch nicht so streng aufgestellt und die hat nur geschimpft. Und dann hat sich meine Großmutter so geärgert, dass sie sowohl meinen Vater als auch den Nachbarsjungen zu sich ins Haus geholt hat und beide volle geschlagen hat.
Wow. Nein, echt? Was stand auf diesem Hügel?
Was stand auf diesem Hügel? Na,
stand da irgendwas, eine Hütte oder haben die nur die Wiese empfangen?
Nein, das ist einfach ein Hügel in der Mitte des Dorfes, der ist ganz idyllisch umgeben von einem See und von einem Skiberg und von Hotels und so. Nein, das ist einfach so ein großer, riesiger Wiesenhügel, wo du wunderschönen Ausblick rund ins Dorf hast. Und der ist aber schon ziemlich massiv.
Und wie wurde das Feuer gelöscht?
Wurde mir mit der Legende nicht mitgeliefert. Das ist alles, was ich weiß.
Fuck.
Aber die Nachbarskinder geschlagen worden sind, das wurde mir mitgeliefert.
Wir reden von den 1960er Jahren?
Genau.
Alter.
Also 57, irgendwas so Ende 50er, schätze ich mal.
Aha, und hast du, sagen wir mal, epigenetisch jemals den Drang verspürt, irgendwie zu zündeln oder gezündelt?
Nein, gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich war der komplette Gegenentwurf zu meinem Vater. Ich war das bravste Kind der Welt. Man würde das ja niemals glauben, wenn man mich als Erwachsene kennt, aber ich war das bravste Kind der Welt. Es ist so.
Ja. Ich dachte, ich war das bravste Kind der Welt.
Nein, ich glaube nicht. Das war wirklich schwierig, nur brav. Vielleicht waren wir ähnlich brav. Mhm. Ja.
Also ich war nicht so ein braves Kind, aber ich finde, ich bin ein sehr braver Erwachsener.
Findest du?
Echt? Schon. Also ich, oder? Also ich bin jetzt
gerade. Aber wie definierst du brav? Brav,
ja, das ist naja, ja. Brav im Sinn von.
Ja. Das heißt, deine Steuern, du hast da Parkpickerl und.
Die Jungfrau im Aszendenten, meinst du?
Die Jungfrau im Aszendenten, ja. Genau das. Ja. Ich mache kein Bullshit. Oder? So du meinst damit eher so.
Überzeugte Stimmen rund um diesen braven Monolog.
Naja, aber du meinst mit eher so. Ein bisschen crazy sein und frei sein, freigeist sein.
Ich meine, ein bisschen gefrasst sein und liebe Asta, ich meine, ich will dich nicht enttäuschen, aber du bist schon ziemliches gefrasst, natürlich auch. Also du bist schon faustdick hinter den Ohren.
Okay.
Also nur brav bist du nicht?
Nein. No. Aha. Ja gut, da können wir nachher noch drüber reden, was du genau gemeint hast damit. Okay.
Wir müssen nachher gefrasst definieren.
Ja.
Okay. Genauso wie brav definieren.
Lausbub.
Lausdirndl.
Jetzt starten wir in die Geschichte.
Okay. Wie brandheiß, also, willst wissen, wie brav die Nora war?
Wahnsinnig gespannt. Ja,
wie brav warst du? Oder nicht
ich,
brav?
Ich glaube, mein Gefühl würde sagen, ich war eigentlich relativ brav, aber meine Mutter, ja, mein Bruder, ich glaube, die Meinungen, also, aber ich glaube, ich war eigentlich immer umgänglich, sagen wir so. Ich habe nicht viel Scheiße gebaut. Na, das kann ich eigentlich so sagen. Aber ich werde vielleicht die Mama mal bei Gelegenheit fragen, ob sie das anders sieht.
Und würdest du die jetzt als Erwachsene als brav definieren?
Na,
oder?
Na. Also in gewissen Weisen, gewissen Bereichen total spießig und alles so machen, wie es gehört, ja. Aber im Herzen, ich wünschte auch, dass ich weniger brav wäre, als ich eigentlich bin, glaube ich. Dass meine Seele ist weniger brav als die Realität. So.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt.
RL ist anders. Also, aber wir gehen zurück zu Petra S. 44 in ihrem Spitzenbody mit ihren schwarzen Kerzen und ihrem lasziven Blick. Ich musste zündeln. Ich fand Kerzen und Feuer generell immer faszinierend. Mm. Meine Mutter hasste diese Dinge dagegen. Das ist schon mal der Kern von dem Gesamten im ersten zwei Sätzen. Die Mutter ist schuld. Sie schien vor jeder Art von Feuer einen Horror zu haben. Kaum war ich ausgezogen, machte ich so viele Kerzen an wie möglich. Doch dabei ließ ich es leider nicht. Kerzen sind etwas Wunderbares. Sie haben etwas Magisches. Wenn man an einem Tisch sitzt, Kerzen scheinen und das Wachs duftet, das ist so romantisch oder zumindest sehr gemütlich. Egal mit wem man da sitzt. Und das kann ich extrem bestätigen, weil an dem Tisch, wenn wir aufnehmen, brennen immer Kerzen. Und ich finde das sowohl im Winter als auch im Sommer so herrlich und gemütlich. Mhm. Und es macht, eine Kerze in einem Raum macht einen Unterschied.
Voll. Ich sitze so gerne an einem Tisch mit einer Kerze. Mhm. Ich habe auf meinem Couchtisch und auch immer bei der Arbeit ist immer neben mir eine brennende Kerze. Mhm. Liebe. Und man schaut da gut aus im Kerzenlicht.
Deswegen steht meine Kerze immer im Badezimmer.
Ah, schon wie geschickt. Gell? Mhm.
Warum ist das geschickt?
Ja, weil man da immer gut ausschaut.
Im Badezimmer.
Bei Kerzen.
Aber warum muss man im Badezimmer gut ausschauen?
Wenn man sich selbst den anschaut.
Der Spiegel im Badezimmer. So. Es war einfach ein Joke.
Fernsehen. Ich habe ihn nicht gecheckt. Okay, geiler Vergleich jetzt. Eine Wurst, die frisch vom Grill im Garten kommt, ist ja auch leckerer als jede Wurst im Feinschmecker-Restaurant.
Die hat wirklich ein Ding mit Feuer, oder? Wow. Das ist geil.
Ich vergleiche sich komplett selbst mit einer Wurst. Und was gibt es Schöneres als ein Lagerfeuer, in das man Stöckchen werfen kann und sich Geschichten erzählt, wenn man darum herum sitzt? Für mich nichts oder nur sehr wenige Dinge. Für mich sind alle diese Sachen, die mit Feuer zu tun haben, einfach nur schön. Der Satz ist so schlecht geschrieben. Für mich sind alle diese Sachen, die mit Feuer zu tun haben, einfach nur schön. Mhm. Wow.
Drama Carbonara.
Die deutsche Sprache ist schon ein Traum.
Ist ein Traum, ja. Wenn man sie einzusetzen weiß. Diese Sachen nämlich. Mhm. Wurst, heute gibt es nur Käsesachen.
Ausschließlich Wurstsachen.
Ausschließlich Wurstsachen.
Ich meine, bis jetzt klingt ja alles noch irgendwie normal, oder? Weil ich meine, ich finde Lagerfeuer auch super, ja, ich finde Kerzen auch super. Ja.
Aber es gibt doch Sachen in deinem Leben, die du schöner findest als eine brennende Grillwurst. Kerze und eine Grillwurst, oder? Also sie, bei ihr ist es schon sehr in die Richtung wie sagt man da, Raucharomen.
Aber wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der dir das mal so erzählt, dann machst du dir eigentlich keine Sorgen, sondern dann denkst, eigentlich denkt man sich,
ein vernünftiger Mensch hat das ja trotzdem im Griff.
Ja, genau, und dann redet man halt über Kerzen und Feuer und was es in einem auslöst und dann
Wenn jetzt jemand zu mir sagt, Kerzen und Feuer sind schön, okay, wenn jemand in demselben Gespräch allerdings sagt, naja, aber so eine Wurst vom Grill ist ja auch geiler
und als meine andere. Mutter hat Feuer immer gehasst.
Da würde und man dann denken,
es ist einfach mein Element.
Vielleicht lade ich die Person nicht zu mir nach Hause ein. Okay, egal. Also. Sie faszinierten mich. Und ich will nichts lieber, als in der Nähe von warmen, romantischen Feuer sein. Das ist auch kein Wunder, denn ich bin groß geworden in einer Familie, in der alles, was mit echtem Feuer zu tun hatte, verboten war. Wir hatten nie echte Kerzen, sondern immer nur künstliche. Wir saßen im Garten mit einem Elektrogrill. Und, oh Gott, das ist wirklich ein Kindheitstrauma, das jetzt kommt. Und an St. Martin durfte ich nicht mit auf den Zug gehen, weil es da immer ein Feuer gab, um das Kinder herumstanden und aus dem die Funken stoben. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Ich fragte jedes Jahr, ob ich dieses Mal auch Laternen laufen durfte. Doch meine Mutter sagte immer nein, entschieden und mit Angst in den Augen.
Ja, weil es ihr Vater ein Zündler war.
Irgend so ein Trauma, ja. Familientrauma. Jedes Jahr wurde ich trauriger deswegen. Normalerweise hatte ich es drauf, sie doch irgendwie zu überreden, mit mich Sachen machen zu lassen, die sie mir zuerst schön verboten hatte. Hat doch in Sachen doch in Sachen Lagerfeuer und eben auch Kerzen blieb sie hart. Da konnte ich mir den Mund fusselig reden. Meistens versuchte ich es aber auch gar nicht so lange. Ihr Blick sagte mir gleich, dass sie das nicht zum Spaß machte. Sie fürchtete sich, sie machte sich echte Sorgen, wenn es um Feuer ging. Das erkannte ich, verstand es aber zuerst nicht. Das ist der Zwischensatz, da steht, sie wollte es mir aber nicht sagen, Punkt. Ein interessanter Zwischensatz, sie wollte es mir aber nicht sagen.
Die Sache wollte sie mir nicht sagen.
Die Sache. Doch ich hielt bald schon den Mund. Dafür ging ich umso lieber zu Freunden, bei denen an Weihnachten Kerzen auf dem Tisch standen und den Weihnachtsbaum schmückten. Familien, die abends schon mal den Kamin anzündeten. Meine Freundinnen hatten eigentlich gar keine Lust darauf, dort lange zu sitzen und ins Feuer zu gucken. Schließlich waren dann die Eltern von den Kindern auch immer mit dabei. Doch ich fand das großartig, dass ich im Feuerschein sitzen blieb und sogar bereit war, mich mit den Eltern über Schule und ähnliche Themen zu unterhalten. Der Blick in das faszinierende Feuer war es mir einfach wert. Meiner Mutter erzählte ich davon natürlich nichts. Ich wusste, dass sie mich nie wieder zu den Kindern gehen lassen oder bei den Eltern anrufen würde und ihnen sagte, dass ich nicht ans Feuer dürfte.
Drama Carbonara, Baby.
Klingt alles sehr pathologisch.
Also ich habe jetzt den Vater im Visier, dass da irgendwas mit dem Vater war, ja, oder?
Irgendjemand in der Familie hat halt Sinn.
Nein, ich glaube, also...
Oder Brand so überlebt oder so, ja, wer gestorben ist oder so.
Die Leute hätten sich zwar gewundert, aber sie wären dem Wunsch meiner Mutter wohl auch nachgekommen. Auch sie hätten gefühlt, dass es für sie immens wichtig war. Zeitsprung. Als ich etwas älter wurde, so 13, 14 Jahre alt, da fragte ich meine Mutter auch nach dem Warum. Warum darf ich keine Kerzen anmachen? Warum darf ich nicht ins Zeltlager, bloß weil es da ein Lagerfeuer gibt? Schrie ich sie in einem Streit an. Immer bin ich außen vor. Das war sagenhaft übertrieben, aber in dem Moment fühlte ich mich so, als würde das Glück meines Lebens vom Zeltlager und dem Lagerfeuer abhängen.
Na schon, wenn man das Kind ja, deswegen das nicht mit darf, oder?
Ja, aber dann wird es ja extra interessant. Ich hätte ein Lied für unsere Playlist, unserem tollen Drama Carbonara Soundtrack und klarerweise ist es Firestarter.
Ja, wollte ich gerade sagen. Sehr gut, sehr gut. Weil das zu gefährlich ist, schrie meine Mutter zurück. Möchtest du mit Brandnarben übersät weiterleben? Kein Glied kannst du mehr regen, ohne dass es dich schmerzt. Du möchtest nicht mehr leben, weil du keine Luft mehr bekommst.
Oh Gott.
Ich sah sie entsetzt an. Wie kam sie denn auf solche Horrorfantasien? Ich konnte mir nicht helfen. Das war doch wirklich völlig übertrieben. Richtig hysterisch war das doch. Ich verstand sie nicht und musste nachfragen. Ich ersticke, weil ich eine Kerze anmache? Da müssten aber ganz schön viele Menschen schon erstickt sein. Im Grunde fast die gesamte Menschheit. Es sind schon genug Menschen erstickt, erwiderte meine Mutter müde. Sie schrie nicht mehr. Sie hatte es fast geflüstert.
Ja, voll phobisch, die arme
Frau. Sie war auch überhaupt nicht mehr aufgeregt, sondern wirkte eher so, als hätte sie gerade einen Geist gesehen, der sie verhext hatte. Mir wurde ganz anders bei ihrem Gesichtsausdruck. Ich schämte mich dafür, dass ich so getobt und sie angeschrien hatte. Mir wurde klar, dass meine Mutter irgendetwas Furchtbares erlebt haben musste. Sie war davon traumatisiert. Das erkannte ich in dem Moment. »Mama, was ist denn nur?«, fragte ich sie besorgt. Sie sah in die Ferne und schüttelte dann nur langsam den Kopf.
Urspooky.
Danach drehte sie sich um und ging aus dem Zimmer. Zeitsprung. Seitdem habe ich sie nie wieder auf diese Feuergeschichten angesprochen.
Oh, scheiße.
Ja, scheiße. Ich habe sie auch nie wieder um Erlaubnis gefragt, ob ich irgendwo hingehen dürfte, wo es Feuer geben würde.
Stell mir vor, die hat zum Rauchen angefangen.
Als Teenager. Und dann immer Feuerzeug eingesteckt.
So true. Ich wusste ja sowieso, dass sie es wieder verbieten würde. Es gab in der Vergangenheit etwas, das es für sie unmöglich machte, irgendetwas Schönes an Feuer und Kerzen zu sehen.
Du hast mir gedacht, Jana, ich luge da gerade rüber und ich sehe ein Bild. Magst du das kurz beschreiben?
Es gibt ein Bild zu sehen auf Insta und Facebook. Und ihr könnt es mitschauen. Da sitzt ein Kind in einem, ich würde fast sagen, es wäre fast ein Weihnachtsambiente, aber eigentlich ist es einfach nur verschwommener Hintergrund, wo viele Lichter blinken. Man könnte sich denken, möglicherweise Kerzen. Schaut extrem schön aus. Das kleine Mädchen hat die volle Freude beim Paket, das es aufmacht, das auch hell leuchtet. Und drunter steht, wir hatten nie echte Kerzen, nur künstliche. Das passt also null
aber
zusammen.
Aber es hat magischen,
ja, magische sehr Wirkung, magisch.
Wie so eine Merci-Werbung.
Genau. Ja, genau. Sehr schön.
Eine Mischung aus Merci-Werbung und einem Tarantino-Film.
Genau, wie in dem Koffer, den sie auch mal zugleich
nehmen. Ja, jetzt kommt die Mutter rein, dann wird es Tarantino.
Sie wollte es mir aber nicht sagen und ich traute mich auch nicht mehr, sie noch einmal danach zu fragen. Zu groß war meine Angst davor, was sie mir vielleicht erzählen würde. Ich überlegte, ob ich meinen Vater fragen sollte, entschied mich dann aber doch dagegen. Er würde mir doch ohnehin nichts sagen, weil er denken würde, dass er sonst seine Frau verriete. Das war etwas, was er nie tun würde. Auf ihn und seine Verschwiegenheit konnte sich jeder verlassen. Ist gleich, der Typ redet einfach nichts, oder?
Das hält sich raus.
Ja, ja, er hält sich raus aus allem, oder?
Ja, und die Mutter trifft jede Entscheidung.
Und der hätte vielleicht auch schon voll oft so gerne im Schlafzimmer romantisch so Teelichter aufgestellt oder so. Ja. Und sie so, nein, oh Gott, du wirst verbrennen und ersticken. Und seitdem fragt er halt dann immer noch.
Na, der weiß ja, was passiert ist.
Achso, naja, aber wer weiß, wann der Frau das passiert ist. Vielleicht hat die nie mit irgendwem drüber geredet. Na,
wenn die verheiratet sind. Also schau, wenn ich aus einem extremen Brandtrauma rauskomme, erzähle möglicherweise meinem Kind, das gerade 13 ist oder so, bis zu diesem Lebensalter auch nicht davon, was der Zaches damals passiert ist. Aber meinem Ehemann, der weiß natürlich Bescheid, der kennt ja meine Familie und hat das sicher mitgekriegt.
Ja, aber dass sie der dann da so raushält, oder? Dass der nicht irgendwie dann sagt, ach mein Kind, deine Mama, bla bla bla.
Ja, aber
oder
sie
so.
Fragt ihn ja nicht einmal, er kann das ja nicht einmal sagen, ach mein Kind.
Ja, okay.
Okay. Die Verschwiegenheit war im Grunde ja auch ein Charakterzug, den ich sehr an ihm schätzte. Ich ließ die Sache also erst einmal ruhen. Mit der Zeit fragte ich mich auch gar nicht mehr so oft, was da eigentlich los gewesen ist. Andere Themen rückten in den Vordergrund, wie das so ist, mit Kindern in der Pubertät. Ich hatte andere Interessen, wollte mich eher vom Elternhaus lösen. Wenn ich dann erfahren hätte, dass bei meiner Mutter etwas wirklich Schlimmes vorgefallen wäre, dann hätte mir das Leben und das Loslösen von ihr ja nur noch erschwert. Ich zog es also vor, einfach heimlich mit Freunden in den Wald zu gehen und mit denen am Lagerfeuer zu sitzen. Ich nahm dann immer Klamotten zum Wechseln mit, damit keiner riechen konnte, dass ich am Feuer gesessen hatte. Dass meine Mutter diesen Geruch fast hysterisch reagierte, war mir bekannt. Natürlich wollte ich mich damit auch nicht verraten. Meinen Freunden und Freundinnen trichtete ich ein, dass sie ihren Mund halten sollten. Auf die war auch tatsächlich Verlass, so dass sie wirklich nie etwas sagten. Irgendwann zog ich aus und konnte es mir zu Hause so gemütlich machen, wie ich es wollte. Wenn meine Eltern mich aber besuchten, packte ich die Kerzen wieder weg und stellte Elektrokerzen auf.
Der Urstress.
Das beruhigte meine Mutter ungemein, wenn sie das sah. Oh, schön hast du es hier, so gemütlich und so sicher, sagte sie. Sie lächelte mich dann nun richtig glücklich und dankbar an. Sie war froh, dass ich erwachsen und scheinbar vernünftig geworden war. Pah, tja, wenn die wüsste. Zeitsprung.
Drama Carbonara, Baby.
Und wer wäscht dann die Wechselklamotten? Wo geht sie dann hin mit den stinkenden Klamotten? Wäscht sie dann heimlich zu Hause?
Und wer wäscht ihre Haare?
An die Haare habe ich auch gedacht.
Ja, ja, ja. True. Also Lagerfeuergeruch in Haaren und Kleidung, das bleibt wirklich lang. Mhm.
Das ist eben, dann muss sie doch die Klamotten dann auch irgendwo fremd waschen lassen oder so.
Oder? Ja, es ist vielleicht nicht bis ins letzte Detail durchgedacht, diese Geschichte.
Oh, Baby.
Aber vielleicht sollten wir da ein bisschen tolerant sein.
Zeitsprung.
Auf meiner Hochzeit hatte ich dann doch wieder darüber nachgedacht, auch echte Kerzen mit ins Spiel zu bringen. Doch mein Verlobter hielt mich zurück. Du hast mir so oft erzählt, dass deine Mutter panische Angst vor Kerzen hat. Auch Wunderkerzen gehen da nicht. Ich will nicht, dass unser schönster Tag zum schlimmsten Tag im Leben meiner Schwiegermutter wird.
Stell dir bitte vor, bei einer Hochzeit.
Das ist aber nett. Voll nett.
Das ist sehr nett, aber eine Hochzeit ohne Kerzen am Tisch, ohne Feuerwerk, ohne Feuershow, keine Ahnung, was es das gibt. Dann.
Ja, aber schau, wie rücksichtsvoll der trotzdem ist.
Schweden, Feuer, Feuer.
Das ist eine schöne Geste von dem
Fackelfeuer. Feuerschein.
Keine Kerzen in der Kirche.
Das sah ich ein. Also hatten wir auch zu diesem Fest wieder nur E-Kerzen. Ich ärgerte mich kurz darüber, aber dann steckte Holger so viel Mühe und Liebe in die Dekoration. Die Geschichte stimmt fix nicht. Dass es mir auch wieder egal war. Er hatte ja recht. Es sah auch so sehr schön aus. Die Mühe hatte sich auch gelohnt. Meine Mutter fühlte sich wohl und strahlte vor Glück. Was konnte einem da eine Kerze bringen? Vielleicht fragst du deine Mutter doch einmal, warum sie so eine Angst vor dem Feuer hat, schlug mir Holger wiederholt vor, wenn ich klagte, dass wir wieder nur eine Lichterkette am Weihnachtsbaum haben konnten. Holger sah mich ernst an. dann verstehst du vielleicht, warum sie so ist. Und wenn du denkst, dass das Quatsch ist, warum sie so ist, dann kannst du ja immer noch rebellieren. Das war an sich eine gute Idee, aber ich tat es nicht. In mir lauerte eine zu große Angst vor der Wahrheit. Sicher hatte meine Mutter etwas Furchtbares erlebt. In dieser Hinsicht war ich bis zum Schluss wie ein kleines Kind. Meine Mutter musste die Starke sein, der nichts etwas anhaben konnte. Sie durfte einen leichten Spleen mit den Kerzen haben, mehr aber auch nicht. Sie durfte kein Opfer sein. Das war natürlich eine kindische Einstellung, aber so dachte ich damals. Weißt du, Holger, sagte ich, das wäre dann so wie in diesen Horrorfilmen. Ich würde dann immer denken, dass in meiner Mutter etwas ganz Dunkles lauert. Dann würde ich ihr unsere Kinder nicht mehr vorbeibringen, auch wenn ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist.
An sowas denkt sie.
Ihr werdet jetzt wahrscheinlich überrascht sein, wenn ich das sage, was ich jetzt sage. Aber das Thema Kommunikation scheint auch hier wieder nicht sehr ausgereift zu sein.
Weil
die Frau ist ja offensichtlich jetzt mittlerweile erwachsen und weiß seit Kind auf, dass ihre Mutter ein Thema mit Feuer hat. Und ich finde es extrem traurig, dass es sich nie ergeben hat, dass sie einfach mal fragt, Mama, was ist denn das eigentlich bei dir mit dem Feuer?
Na, einmal hat sie sich schon gefragt mit 13 und die Mutter ist aus dem Zimmer gerannt.
Ja, also ich hätte es wahrscheinlich mit 20 nochmal probiert, ohne dass das übergriffig ist. Naja, gut.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich damit völlig daneben lag. Wir blieben dabei. Wenn meine Eltern kamen, gab es kein Feuer. Wir trichteten auch unseren Kindern ein, Oma und Opa nicht zu stecken, dass die Lichterkette am Weihnachtsbaum da normalerweise nicht hing, sondern dass wir echte Kerzen hatten. Nur für die Großeltern wurde die jedes Mal abgemacht und mit der Kette ersetzt. Sie hielten sich zum Glück daran und verplapperten sich nicht. Irgendwann starben meine Eltern. Und ich wusste immer noch nicht, woher die Angst meiner Mutter kam.
Tja.
Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Eben. Was? Also es wird auch, vielleicht recherchiert sie jetzt.
Zeitsprung. Mhm. Mein Vater starb recht einfach. Er hatte einen Herzinfarkt, wurde noch ins Krankenhaus gebracht, war aber 2 Tage später tot. Meine Mutter hatte dagegen leider einen langen Leidensweg. Sie hatte mehrere Schlaganfälle, lag 1 Jahr lang im Wachkoma im Hospiz. Ich ging sie oft besuchen. Ich saß bei ihr, hielt ihre Hand und las ihr aus der Zeitung vor. Ich las alles, ohne groß nachzudenken. Ich war mir nicht sicher, ob sie überhaupt etwas verstand von dem, was ich sagte, aber ich wollte nicht in der Stille sitzen, nur auf das Piepsen der Monitore hören und ihr stilles Gesicht anstarren. Also las ich laut vor. Und dann passierte plötzlich etwas. Wie gesagt, ich las einfach querfeldein darauf los. Oft genug bekam ich selbst nicht mit, was ich da eigentlich las. Zu sehr hing ich in Gedanken an Erinnerungen fest. Ich dachte daran, was für eine schöne Kindheit ich eigentlich gehabt hatte. Wie sehr meine Eltern mich liebten und dass ich bald allein sein würde. Bei diesem Gedanken tat mir alles weh. Mein Mund öffnete sich pausenlos und ich artikulierte die Wörter, die in der Zeitung standen, ohne dass deren Inhalte bei mir im Hirn ankamen. Auf einmal aber war ich wieder ganz im Hier und Jetzt. Die Hand meiner Mutter lag in meiner und wurde unruhig. Ihre Finger zuckten. »Mama, Mama, was ist los? Hörst du mich?« fragte ich sie aufgeregt. Ich stand neben ihr, weil ich fürchtete, dass das Ganze ein letztes Zucken war. Die Geräte piepten, auch unruhig. Eine Krankenschwester kam herein. »Was ist denn mit meiner Mutter? Helfen Sie ihr! Helfen Sie ihr!« schrie ich aufgewühlt. Dabei hatte ich in den letzten Wochen häufig genug gedacht, dass es das Beste für meine Mutter wäre, wenn sie bald sterben würde. Sie ist immer eine sehr aktive Frau gewesen. Außer ihrer Angst vor Feuer gab es wirklich nichts, was ihr das Leben schwer machte. Sie hatte immer gesagt, dass genau so eine Art zu sterben, wie sie es gerade tat, das war, wovor sie den größten Horror hatte. Sie hatte es schön gefunden, so zu sterben wie Papa. Einfach und schnell. Das war zwar schlimm für uns, aber es ist direkt und würdevoll ins Jenseits gegangen. Mit wenigen Schmerzen und ohne jemanden zur Last zu fallen oder vorher hilflos und pflegebedürftig herumzuliegen. Das wünschte sie sich auch. Und da war es wieder, ihre Angst vor dem langsamen Tod und den vielen Schmerzen. Ich hätte das meiner Mama auch gern erspart, aber an diesem Tag fand ich die Vorstellung, dass sie wirklich von mir gehen würde, so schrecklich. Außerdem hatte sie doch eigentlich gar keine Schmerzen. Das hatten mir jedenfalls die Pfleger immer wieder versichert. Und nun schaute die Krankenschwester auf das Gerät. Keine Sorge, sagte sie. Ihre Mutter ist stabil, aber irgendetwas ist bei ihr passiert. Haben Sie sie irgendwie besonders berührt oder haben Sie gesungen, ihr irgendwas in die Hand gegeben und was bei ihr eine Reaktion hervorgerufen haben könnte? Nein, ich habe ihr bloß aus der Zeitung vorgelesen, aus dem Panoramateil, sagte ich verwirrt. Tja, vielleicht war es einfach eine Reaktion auf wer weiß was, sagte die Pflegerin. Wir werden das beobachten. Sie ging hinaus, hielt wieder die Hand meiner Mutter, ihr Gesicht war wieder ausdruckslos und ruhig. Als ich zur Zeitung griff, überflog ich die Überschriften. Was hatte ich als letztes gelesen, das bei meiner Mutter so eine Reaktion hervorgerufen haben könnte? Die ersten Überschriften sagten mir nichts, aber dann fand ich unter Verschiedenes eine Kurzmitteilung.
Kerzenzieher-Workshop. Oh. Werbung für
Branding. Neues Branding-Studio.
In der Stadt.
Ihr seid böse.
Drama Carbonara.
Nett. Schauen wir hier.
Zippo-Werbung.
In der dritten Spalte.
Darin.
Ja.
Ist da ein Foto auf der Seite, wo du gerade bist?
Nein, es ist kein Foto auf dieser Seite. Es sind sehr viele Wörter. Also in dieser Kurzmitteilung stand, dass es einen schlimmen Wohnungsbrand gegeben hatte. Dabei hatten sich die Bewohner zwar alle retten können, aber ihre sämtlichen Sachen, was sonst, waren verbrannt. Einer der Bewohner war schwer verletzt. Hatte ich das meiner Mutter eben vorgelesen?
Oh nein,
ich wusste es nicht mehr.
Sie hat gezündelt.
Aber
die Mutter
das Thema
hatte gezündelt als Kind. Und sie, da ist sicher irgendwas passiert.
Aber das Thema war auf jeden Fall etwas, was bei ihr so eine komische Reaktion hätte hervorrufen können. Mein Gewissen warnte mich zwar, aber ich beschloss, es noch einmal zu lesen. Ich las einfach den kleinen Absatz nochmal. Und tatsächlich, wieder zuckten die Hände meiner Mutter. Das Gerät piepte stärker. Es war, als ob sie mich greifen wollte, um mich festzuhalten. Ja, als wollte sie ihr Kind beschützen. Da musste ich weinen. Diese kranke Frau machte sich immer noch Sorgen um mich. Dabei war es doch jetzt meine Rolle, mich um sie zu kümmern.
Hm.
Zeitsprung. Abends erzählte ich Holger von dem Erlebnis im Hospiz. Du hast doch immer gewusst, dass da etwas mit dem Feuer und deiner Mutter ist. Sieh das Ganze doch positiv. Das zeigt doch, dass sie doch noch bei uns ist und etwas mitbekommt. Das stimmte natürlich. Aber wirklich glücklich war ich nicht damit. Ich begriff, meine Mutter würde uns von uns gehen. Ich würde nie mehr erfahren, woher ihre Paranoia bei Feuer kam.
Vielleicht erfahren wir es auch nicht.
Dabei wollte ich es plötzlich unbedingt wissen, ahnte aber, dass es dafür zu spät war. Genau zu der Zeit fing ich an zu zündeln. Ich tat es gar nicht bewusst. Ich machte es von allein, ohne dass ich es überhaupt bewusst bemerkte. Wenn ich eine Kerze anzündete, dann ließ ich das Streichholz so lange brennen, bis ich mir fast die Hand verbrannte und das Hölzchen dann in die Luft schmiss vor Schreck. Mehr als einmal musste ich mit den Füßen kleine Flammen austreten oder ein Glas Wasser auf den Boden schütten, um Schlimmeres zu verhindern. Davon wusste mein Mann natürlich nichts, aber er sah, dass ich immer blasser und unkonzentrierter wurde. Das mit deiner Mutter tut dir nicht gut, sagte Holger. Du bist ja ganz fahrig. Ja, ich zittere häufig und verbrenne mich dann aus Versehen dabei, log ich ihn an, um mal wieder eine Brandblase zu erklären. Aber das stimmte so nicht. Meine Hand war ganz gerade und ruhig gewesen. Eben bis die Flammen die Finger berührt hatten. Ich sagte mir, dass ich einfach mehr aufpassen und mich konzentrieren müsste.
Ist es dann so wie Ritzen?
Es klingt so, gell?
Okay.
Mir kam gar nicht in den Sinn, dass das Problem ein anderes war. Ich dachte, dass ich einfach nur in Gedanken und Sorgen um meine Mutter gefangen wäre. Doch nach und nach wurde mein Spiel mit dem Feuer immer häufiger und gefährlicher. Hm. Ich hatte das Streichholz in der Hand und fuhr mit der Flamme Gegenstände ab.
Blätter setzte ich in Flammen und schaute zu, wie die Blätter sich krümmten und aufloderten und dann im Papierkorb komplett verbrannten.
Die Sachen, Drama Carbonara.
Die Blätter, die Blätter.
Die Blätter,
die Blätter. Mitte, oben, Danke. Verbrannten.
Die Blätter. Ich wusste natürlich, dass es gefährlich war, was ich da tat, aber ich konnte nichts daran ändern und aufhören. Ich fuhr auch mit dem Streichholz über meine Haut und sah zu, wie die Härchen verschmorten. Ich machte Experimente mit dem Feuer. Ich legte Dinge in einen Topf und zündete sie alle an, um zu sehen, was als erstes komplett verbrannt war und was die Flammen nicht so schnell klein bekamen. Während ich das machte, sagte mir eine innere Stimme: »Du bist verrückt!« Das ist krank. Was machst du da? Hör auf damit. Du brauchst dringend Hilfe. Aber ich holte sie nicht. Ich holte sie mir nicht. Erstmal brauchte meine Mutter Hilfe. Und dann, nachdem sie gestorben war, ohne wieder das Bewusstsein erlangt zu haben, wollte ich eigentlich nur noch verdrängen. Ich wollte nicht mehr an sie denken. Alles nur wegschieben. Aber wenn ich mir Hilfe wegen des Zündelns geholt hätte, dann hätte ich über meine Mutter sprechen müssen. Dann wäre der Schmerz, dass sie mir fehlte, ganz nah und zu groß. Das wollte ich nicht. Das konnte ich einfach nicht ertragen. Zeitsprung. So eine dramatische Geschichte. Mhm. Das ist so ganz ruhig am Tisch. Alle sind ja. Okay, Zeitsprung. Mhm. Es wurde schlimmer mit mir. Ich brannte weiter Dinge ab.
Dass man das nicht riecht. Der Mann muss doch irgendwas checken.
Vielleicht macht sie es ja draußen im Garten oder so. Je verrückter die Sachen waren, die ich verbrennen wollte, desto besser wurde mein Versteckspielen. Ich konnte nicht mehr in der Wohnung zündeln. Holger würde es riechen, wenn er nach Hause kam, dass hier Plastik verbrannt war. Okay, das ist echt next level jetzt. Darum packte ich mir ein kleines Köfferchen mit den Dingen, die ich verbrennen wollte, und ging damit in den Wald auf eine Lichtung. Mittlerweile war das Zündeln nicht mehr unbewusst. Es war eine Obsession geworden. Es war das Einzige, das ich noch im Kopf hatte. Das Einzige, auf das ich mich richtig freute. Holger bekam mit, dass es mir nicht gut ging, dass ich psychisch aus dem Ruder lief. Anfangs versuchte er noch, mit mir zu sprechen, aber schnell begriff er, dass er damit bei mir nicht weit kam. Ich blockte komplett ab. Ich sprach nicht über den Tod meiner Mutter und behauptete, dass es normal war, wie ich mich verhielt. Er glaubte mir nicht. Darum folgte er mir irgendwann. Als er dann sah, was ich im Wald trieb, war er entsetzt.
Wie kann er das sehen?
Er folgt ihr.
Er ist gefolgt, wow. Und hat ihr zugeschaut, wie sie auf der Lichtung sitzt und Sachen verbrennt.
Also zur Zwischensatz, da steht, in dieser Geschichte war ich irgendwie die Täterin. Und da sieht man ein Bild, wo sie mit einer Kaffeetasse und einer Decke auf einer Waldlichtung sitzt.
Das ist vor oder nach dem Zündeln.
Im Hintergrund ein Lagerfeuer.
Ach so, ja, stimmt.
So ein bisschen fast zu romantisch für das, was ich jetzt gerade mir alles denke. Ja. Wenn sie mit ihrem Koffer mit Plastikteilen in den Wald.
Verbrennt sie dann verbrennt sie Barbies und Teddys und so Polyesterstofftiere.
Also er geht ihr nach, ja.
Sie redet gar nicht darüber, was sie verbrennt und was da jetzt irgendwie die geile Geilheit dann ist. Oder?
Doch, verschiedene Materialien.
Es geht nur um an sich.
Sachen, Nora.
Sachen, also Entschuldigung.
Und es interessiert sie halt, wie die Sachen machen. welche Sachen schneller verbrennen, welche langsamer. Okay, also er geht hier nach. Er überlegte, wie er reagieren sollte, kam aber nicht aus seinem Versteck. Als er mich später fragte, was ich am Abend so getan hatte, log ich ihn an. Ohne rot zu werden und ohne darüber überhaupt nachzudenken. Holger holte sich darum Rat bei einer Telefonseelsorge. Die riet ihm, mich weiter zu beobachten und mich bei meinem Tun zu filmen.
Was? Zu filmen?
Mir diese Dinge dann zu zeigen und zu sehen, wie ich darauf reagierte. Mehrere Wochen verfolgte mich Holger dann. In diesen Wochen ging ich etliche Male in den Wald. Ich verprasste auch sehr viel Geld, um mir neue
Streichhölzer zu kaufen.
Feuerwerkskörper.
Feuerzeug. Anzünder.
Wunderkerzen.
Kaminanzünder.
Okay, ich werde diese Autorin eure Skills weiterleiten. Sie schreibt Sachen.
Oh, was für Mann. Sachen gibt es? Für welche Leute, Sachen gibt es?
Teure Sachen, Rolex-Uhren,
keine Ahnung. Aber die zündet sie dann an. Will it, so wie dieses Will It Blend, sagt euch das was?
Ja, yeah, Will It Blend.
Will It Blend, das ist so Y2K YouTube.
So iPhones
Ding, geblendet. Das war ein Typ mit einem Blender. Blender ist ein Mixer, so ein Mixer, wo man so einen Becher hat.
Hochleistungsmixer.
Und der hatte diese YouTube-Show, Anfang Nullerjahre, würde ich sagen, oder Mitte vielleicht, ja. Will It Blend. Und der hat quasi alles, ob das jetzt das neue iPhone ist oder der neue, ganz teuerste, was weiß ich, Sneaker oder die Rolex oder was weiß ich, hat er immer so Will It Blend, hat das zugeschickt bekommen von Leuten und hat dann geschaut, ob es
und dieser Blender ganz hat bleibt wirklich oder alles geblendet.
Alles geschreddert.
Das gibt es ja nicht.
Und der hat wirklich viel wertvolle Dinge geschreddert.
Das heißt, sie macht jetzt Will It Burn.
Will It Burn macht sie etliche Male. Also ich verprasste auch sehr viel Geld, um mir neue Sachen zu kaufen. Also
das ist mir viel zu unkonkret wieder mal.
Die ich verbrennen konnte. Je teurer, je lieber.
Ah. Aber es geht ja voll schnell.
So Louis Vuitton-Taschen.
So Kaschmir-Schal, der ist weg, ne? Das kann nicht lange frei.
Deine Merino-Weste.
Wie schnell ist die Merino-Weste verbrannt?
Oder? So ein Chanel-Bag hat eine halbe Stunde.
Das wird länger. Sagen, ja. Ja, da ist genug Öl drin.
Also Holger verstand die Welt nicht mehr. Also zeigte er mir eines Abends.
Das Video.
Na, es ist aber auch echt hart.
Die
für ihn,
Filme. Ne? Zuerst war ich nur wütend. Doch dann brach ich zusammen. Wer war diese verrückte Frau?
Das fragen wir uns alle.
Die Feuer machte und endlos fasziniert zusah, wenn sie alles den Flammen übergab. Die Frau, die ich im Film sah, war einfach nur irre. Das konnte und wollte ich nicht sein. So willigte ich schließlich ein, mir helfen zu lassen.
Drama Carbonara, Baby.
Hey, wir Zeit werden Sprung. Nicht erfahren, was die Mutter erlebt hat.
Was da los war?
Nein, doch, das wird sie jetzt noch irgendwie aufklären, hoffentlich.
Also, jetzt geht sie zur Psychologin.
Die weiß alles.
Meine Psychologin war sehr nett. Ja?
Ist ein Plus. Sie hatte viele Sachen.
Sie sagte auch viele Sachen.
Sachen,
waren gut.
Genau. Gemeinsam sprachen wir über meine Eltern und über die Feuerangst.
Und andere Sachen.
Ihre Faszination für Kerzen und Lagerfeuer, die kann daher kommen. Doch dass sie jetzt alles zerstören wollen mit den Flammen, das muss einen tieferen Grund haben. Ist in ihrem Leben oder im Leben ihrer Eltern, Hashtag Epigenetik, einmal etwas passiert in Sachen Feuer? Haben sie ein Haus verloren deswegen?
Ein Haus, so spezifisch. Ja. Vielleicht auch nur ein Auto oder, keine Ahnung, nur ein,
oder Puppe. Eine
Rolex.
Ein Haus. Haben sie ein Haus verloren, fragt die Psychologin.
Eine Gucci-Handbag.
Ich schüttelte den Kopf. Dann überlegte ich. Ich weiß eigentlich kaum etwas über meine ganz frühe Kindheit. Aha. Wir haben wo. Vielleicht hat sie einen Bruder, der im Feuer umkommt. Das ist was Schlimmes.
Oh, eine Zwillingsschwester.
Aber wie soll sie das rausfinden? Die Eltern sind ja
verstorben. Wir haben woanders gewohnt.
Zeitungsartikel.
Wir haben woanders gewohnt. Da haben auch noch meine Großeltern gelebt. Schon tot. Aber als ich so 2-3 Jahre alt war, sind wir weggezogen. Mit der Familie meiner Mutter hatten wir danach nie mehr etwas zu tun.
Aha. Was, und der Holger, der Mann, ist nie auf die Idee gekommen, dass er diese Aha-Momente hat?
Der Holger weiß das doch sicher. Der Holger hat ja dort mit dir gewohnt.
Nein, als Ehemann. Kind. Der Holger ist ja Ehemann. Weißt du, dann erzählt sie ihrem Ehemann davon, genauso wie sie es jetzt der Psychologin erzählt. Ja. Und der zählt nicht eins und eins zusammen und sagt, aha, ist ja komisch, dass ihr keinen Kontakt mehr zur Familie hattet.
Ja. Nehm doch mal Kontakt auf und dann spricht sie mit ihrer Tante und die erzählt ihnen alles oder so irgendwas. Genau. Ja, bitte, ich will es wissen. Die
Psychologin sah mich nachdenklich an. Sie müssen hier einmal nachforschen. Sie müssen versuchen, Kontakt zur Vergangenheit aufzunehmen. Vielleicht erfahren Sie etwas von Ihren Verwandten oder durch alte Nachbarn. Also machte ich mich an die Arbeit.
Also mein Wording, das eine Psychologin in so einer Sitzung hoffentlich nie verwenden würde. Sie müssen jetzt das und sie müssen voll. Das, genau.
Machen Sie Kontakte mal zur Vergangenheit.
Also jetzt ja nicht da.
Bam, bam, bam. Das wird ja wohl nicht so schwer sein.
Ne? Machen Sie mal ein paar Sachen hier.
Aber sie war nett.
Aber sie hat nett gegrüßt. Sie war
sehr nett auf dem Set, ja. Mhm.
Ich wollte die Vergangenheit meiner Eltern lüften. Diese hatten vielleicht auch einen Einfluss auf meine Gegenwart. Ich fand in den Unterlagen meiner Eltern die Telefonnummer meiner Tante. Mhm. Also, für alle, die nicht wissen, was eine Tante ist, der Schwester meiner Mutter. Okay,
hätte auch das Vater,
damit sie rauskennt. Dort rief ich an. Ja? Ich meine, sie hat ja vorher noch nie eine Tante kontaktiert. Also
glaubst du, ruft sie mit dem Telefon an, oder?
Ja, richtig, ja. Das ergänzt man.
Landline?
Genau, dort rief ich mit dem Telefon an. Gut. Hallo, hier ist Petra, die Tochter von Hildegard, sagte ich der Frau am anderen Ende der Leitung. Das ist ja eine Überraschung. Sie schwieg. Wie geht es dir? Fragte sie dann beinahe widerwillig. Mama ist tot, sagte ich leise. Auch verbrannt? Fragte meine Tante entsetzt.
Was? Schau.
Was? Das ist das Erste? Was?
Das gibt's aber wirklich.
Geiles Gespräch. Innerlich vereiste ich. Wir wollen hier diesen sprachlichen Gegensatz zum Feuer wahrnehmen. Bitte?
Es geht nur so.
Stilistisch.
Innerlich ertrank ich.
Auch verbrannt, innerlich vereiste ich.
Okay. Wieso auch? Fragte ich. Und jetzt sagt die Tante zurück. Dieses Kommunikationstalent zieht sich einfach durch. Du weißt es nicht? Fragte meine Tante zurück. Na, dann find's mal selbst heraus.
Blödsinn.
Ich taute wieder auf.
Dann find's mal selbst heraus.
Dann find's mal selbst heraus. Aber wie? Ich weiß nicht, worum es überhaupt geht. Ich weiß nicht, warum Mama solche Angst vor Feuer hatte. Ich will es aber herausfinden. Ich mache sonst schreckliche Dinge. Ich fühle es. Ja, das passt zu dir, sagte meine Tante. Es wäre ja nicht das erste Mal.
Es war doch sie.
Na, das war sie legte auf. Ich meine, was für Arschloch-Move von der Tante für ein dreijähriges Kind. Also ich meine, die war drei, wo sie weggezogen ist. 2-3 Jahre alt.
Echt?
Also ich meine, Entschuldigung.
Aber jetzt ist sie halt erwachsen.
Und dann ruft sie an und sagt, der Schwester ist gestorben. Oder na, der eigentlich der Bruder in dem, na, oder von der Mutter.
Ist sie vergessen. Auch verbrannt?
Und dann ist sie das auch das verbrannt?
Alter. Verstehe zum Beispiel, dass der Vater dann nie mehr den Kontakt zur Familie der Mutter gesucht hat, die offensichtlich eine Arschlochfamilie ist. Mm-hmm. Sie legte auf. Danach ging sie nie mehr ans Telefon, wenn ich anrief.
Alter.
Aber ich wusste, dass ich auf der richtigen Fährte zu einem dunklen Familiengeheimnis war.
Ach was.
Und was das Schlimmste, Schockierendste und Beängstigendste war, sie war in Teil dieser davon. Geschichte war ich irgendwie die Täterin.
Oh.
Ha. Über das Einwohnermeldeamt. Wie kam ich heraus, wo wir früher gewohnt hatten? Ich wollte dahin, um mit den Nachbarn zu sprechen. Vielleicht könnten die mir etwas sagen. Das Haus, das da stand, sagte mir gar nichts. Keine Erinnerungen regten sich. Und plötzlich kam da eine Frau heraus. Sie war um die 70 Jahre alt. Hallo, sagte ich. Ich habe früher als Kind gewohnt. Ich wollte mir das Haus mal ansehen, um zu sehen, ob Erinnerungen bei mir hochkommen. Die Frau sah mich genauer an.
Bist du das Kind, das gezündelt hat?
Das Kind, das sie
Petra sein,
sagte sie leise. Und dann bat sie mich herein.
Drama Carbonara.
Ist sie die Petra? Ich bin den Namen vergessen.
Sie ist Petra, ja.
Petra. Das ist doch völlig unrealistisch, dass 25 Jahre später die Stiftung, hallo, sie müssen Petra sein, ist die sofort.
Ja, aber sie sagt, sie hat das Kind da gewohnt.
Sie müssen Petra sein.
Aber warst du noch, wer für wie die Kinder vor 25 Jahren im Nachbarhaus gewohnt haben?
Sicher war sie noch in der Tür.
Ja. Okay.
So. Dorf.
Dann bat sie mich herein. Haben Ihre Eltern Ihnen nie etwas erzählt? Fragte sie mich. Nein, antwortete ich unsicher. Nun, fing sie an, dieses Haus hier, das ist nicht das Haus, in dem Sie als kleines Kind gelebt haben. Das Haus gibt es nicht mehr. Es ist komplett abgebrannt. Sie sprach weiter. Doch mit diesen Worten hat sie auf einmal in mir einen Vorhang geöffnet. Ich sah alles, was sie mir erzählte, genau vor mir. Ich sah, wie ich, die 3- oder 4-jährige Petra, vor dem Gasherd stand und die Flammen hochschießen ließ. Oh, dann nahm ich Töpfe und Pfannen von meinen Puppen, um mit dem Herd zu spielen. Immer mehr Dinge stellte ich auf die Flammen, die da nichts zu suchen hatten. Irgendwann stand dann der ganze Herd in Flammen. Wie gebannt blieb ich stehen und sah zu, wie die Flammen sich ausbreiteten. Ich hatte Angst, schreckliche Angst, aber ich konnte nicht schreien und nicht wegrennen. Ich konnte nur stehen und starren. Dann ging die Tür auf, meine Mutter kam hineingerannt. Ich konnte sie kaum sehen, weil alles bereits voller Rauch war. Sie nahm mich hoch und floh mit mir nach draußen. Dabei ließ sie die Küchentür auf. Das ist wohl ein großer Fehler gewesen. Mama setzte mich draußen auf dem Rasen ab und schrie nach Hilfe. Und dann wollte sie zurück ins Haus, um ihre Eltern zu warnen, die oben unter dem Dach die Einliegerwohnung hatten. Doch sie kam nicht mehr rein. Die Flammen loderten bereits hoch im Flur und hatten gering das Treppenhaus ergriffen. Meine Großeltern hatten keine Chance zu entkommen.
Oh Gott!
Erst als die Feuerwehr da war und löschte, konnten sie aus dem Haus geholt werden. Und da waren sie aber schon beinahe erstickt. Die Flammen hatten ihnen schwerste Verbrennungen zugefügt, Verbrennungen, an denen sie noch lange litten, bevor sie endlich durch den Tod erlöst wurden.
Oh Gott, das ist alles so schrecklich!
Ja, die Erinnerung war wieder da. Ich weinte sehr. Die Frau hielt meine Hand. Sie können nichts dafür. Sie waren doch noch so klein, versuchte sie mich zu trösten, doch für mich gab es keinen Trost. Ich hatte meine Großeltern auf dem Gewissen. Zeitsprung. Ihre Nachbarin hat recht. Sie waren noch ein Kind, sagte meine Psychologin, als ich ihr die ganze Geschichte erzählte. Nur, das wird ihnen nicht helfen. In ihrem Unterbewusstsein hat diese Geschichte die ganze Zeit weitergelebt. Darum zündeln sie jetzt, weil sie sich schuldig fühlen. Ihr Unterbewusstsein versucht so, sie von ihren Schuldgefühlen zu befreien, aber das ist natürlich der falsche Weg. Und so gehe ich von nun den Weg der Psychotherapie. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Im Moment tut es einfach nur weh, immer wieder und wieder darüber zu reden, wie ich meine Großeltern letztlich getötet und meine Mutter ins Unglück gestoßen habe. Doch ich hoffe, dass es am Ende von allem ein Licht gibt. Das wird es geben. Du musst nur Geduld haben. Das Licht wird eine kleine Flamme auf einer wunderschönen Kerze sein. Auf der Taufkerze deiner Enkel, auf die du immer gut aufpassen wirst, sagte Holger immer zuversichtlich, wenn ich an meinem schlechten Gewissen fast zerbreche. Daran glaube und darauf hoffe ich so sehr. Ende.
Deswegen war die Tante so sauer, weil sie ihre Eltern umgebracht hat.
Quasi. Mhm.
Also, dass da quasi ganz viel unaufgearbeitet war offensichtlich.
Das ist klar.
Das ist klar, sowohl bei der Mutter als auch bei der Tante. Das und dass die dann vielleicht unwirsch reagiert, wenn dann die Erwachsene kommt, die gar nicht
verbrannt.
Ja.
Nein, das ist schon arg.
Aber natürlich war es jetzt sehr, sehr brachial dargestellt.
Wann sagt man das dem Kind? Stell dir vor, das ist wirklich so passiert und dann... wird es älter und Teenager und fragt mal nach und man traut es nicht sagen und dann wird es älter und älter, man traut es immer noch nicht sagen, dass das die Geschichte ist, weil die ist einfach schon sehr, sehr arg. Auch
ja, aber
wenn sie nichts dafür kann, weil sie ein Kind war, aber trotzdem.
Ja, aber dann hätte, also sie hätte eigentlich schon mit dem Kind nach diesem Trauma, und das Kind war ja kein Baby, das hat sie ja mitgekriegt mit 3, damals schon zur Therapie gehen müssen mit dem Kind.
Ja, aber das hat ja die ganze Familie ständig begleitet, dieses Thema
sicher.
Auch. Oh Gott, ja, Nora, danke für diesen Ride.
Ja, es war mal ein bisschen eine andere Thematik. Mhm. Ich habe mir gedacht, stimmt, es war jetzt, auch das Ende war jetzt nicht so positiv, ne?
Naja, sie geht in Therapie.
Sie geht in Therapie und all das, aber die Dinge, die Sachen sind trotzdem passiert.
Sachen sind passiert.
Aber schau, wie sie diese Faszination schon als Kind hatte.
Die Frage ist, ob das als Kind Neugier ist und dann passiert das halt.
Und dann
manifestiert sie sich zu so einem pathologischen Gewicht. Dings, wie sie, wo sie dann in den Wald geht und Louboutin-Taschen verbrennt und so. Das ist als Kind nicht wirklich vergleichbar mit den Töpfen aus der Puppenstube. Ja, es war sehr ruhig am Tisch zwischendurch. Ich habe alle sehr mitgefühlt mit dem Fragezeichen aus der Kindheit.
Ui, da müssen wir auf jeden Fall... die Menschen vorwarnen, bevor sie sich diese Geschichte anhören.
Was ist das für eine Triggerwarnung? Kindheitstrauma, Pyromanie. Ja, wir überlegen uns nochmal Triggerwarnung aussprechen, sonst, ja. Conclusio? Kommunikation?
Naja, so Dinge, die so vorgefallen sind in Familien und
sollte
Leben,
man aufklären.
Das ist schon sehr hilfreich, wenn man da irgendwie ein Gespräch findet.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht so einfach.
Ist nicht einfach, muss man trotzdem irgendwann machen, weil sonst setzt sie das Leid irgendwie fort.
Genau.
Ja, das ist auch nicht cool.
Gut.
Gut.
Also in diesem Sinne.
Werden wir noch für die Mutter, ha? Ja. Zach für die Mutter.
Aber schrecklich.
Ihr eigenes Kind in Wirklichkeit schützen
ja,
zu wollen.
Irgendwie war es ja auch ihre Schuld, weil sie Aufsichtspflicht, bla. Sie hat halt nicht aufgepasst. Also Eltern haften für ihre Kinder.
Mhm.
Und das ist in dem Fall natürlich genauso.
Ja, eigentlich ist die Schuld von der Mutter.
Genau. Und deswegen war das alles so schmerzhaft. Sie hatte ihre Tochter trotzdem geliebt.
Ja, und ihre Eltern auch und alle und die Schwester auch und alle.
So die Familie, Schuld war quasi total auf ihr. Für sie. Na gut.
Vor allem, weil sie die Küchentür auch nicht zugemacht hat, oder? Konnte sich das Feuer natürlich auch besser ausbreiten.
Aber wann denkt man an sowas? Ich hätte da.
Na, ich glaube, in der Panik.
Mit kleinen Kindern.
Naja, wenn du weißt, deine Eltern liegen einen Stock weit da oben.
Du bist so auf dem Überlebensmodus, glaube ich. Dass du einfach.
Ich glaube, wenn man es vielleicht weiß und so wie wir heute zum Beispiel die Geschichte gelesen haben.
Ja.
Maybe. In der Situation wüssten wir dann, dass es klug wäre, die Türe zuzumachen.
Ja.
Mhm. Ja. Aber wenn man sich nie damit beschäftigt hat, was man im Falle eines Feuers tut, das ist so wie Erste Hilfe, oder?
Mhm.
Wenn du diesen Kurs regelmäßig machst, dann weißt du, was du im Notfall tust. Und das gibt es ja auch für Feuer und für alles. Das bietet die Stadt Wien ja auch gratis an. Die ganze Zeit kann man diese Kurse machen in der Stadt. Ja. Genau. Aber wenn man das nie tut, dann weiß man natürlich nicht, was tun und macht irgendwas.
Ne? Wir hängen in die Shownotes den Leitfaden von der Stadt Wien, den wird es wahrscheinlich geben, für Feuerschutzmaßnahmen oder Brandfallmaßnahmen. Und
die Helfer Wiens machen das.
Wie cool.
Mhm.
Ja, sehr hilfreiche Tipps für den Fall der Fälle.
Ja.
Ah, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja, traurige Geschichte, aber mal was anderes, so wie du gesagt hast.
Mhm.
Dankeschön. und damit
Entlassen wir euch,
oder?
Und uns.
Und starren jetzt nur in unsere schwarzen Kerzen, die am Tisch stehen. Machen da nur ein Foto davon, das schaut genauso aus wie auf meinem Foto. Fotos wie immer auf Insta und Facebook. Ihr kennt sich aus. Servus, grüß euch aus Wien.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Baba.
Viert die. Bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch 1, 2, 3 Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber, wie wahnsinnig, und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt es in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara, laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
viert euch!